Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix vom Flixbox.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des legendären Dorfkino-Podcasts mit dem noch legendäreren
Timothy, Motherfucker!
Yeah, wir haben super tolle Filme wie The Revenant, The Big Short, The Secret Life of Walter Mitty und das alles und noch viel, viel mehr gleich bei uns
am Ende des Universums.
Dum dum. Und da sind wir wieder zurück nach diesem legendären Intro. Und ja, wir haben eine ganz kleine Änderung in unserem Konzept, weil es ist jetzt 2016 und so. New Year, New Podcast.
New Shit.
Yes. Und was wir uns gedacht haben, also wir hatten ja bisher immer die Kategorien Trailer, was wir gesehen haben und Much Wow.
Subscribe.
Und uns ist aufgefallen, dass wir oft in, ja, Bedrängnis geraten sind, weil wir gar nicht alle unsere Filme, die wir gesehen haben, in was wir gesehen haben, unterbekommen können.
Ja, das Problem ist halt, wenn wir zu viel gucken, also es ist immer so, wir schauen entweder zu viel oder zu wenig.
Ja.
Und wenn, und immer irgendwie, also ich schaue dann zu wenig, er schaut zu viel, er schaut zu wenig, ich schaue zu viel, ja. Immer schön abwechseln, sodass es irgendwie nicht passt. Und man hat halt nach 2 Stunden keinen Bock mehr drüber zu reden.
Ja, das wird einfach sehr anstrengend.
Ja, es ist einfach so.
Oh. Auch wenn Spaß macht natürlich.
Ja, aber klar, aber es ist, deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt sozusagen weniger, aber in dem Fall weniger ist mehr, weil dann können wir auf die Filme, die wir gut fanden, näher eingehen und
genau.
Das, was wir halt nicht so
und geil fanden. Und bei den anderen Filmen, die erwähnen wir zwar, aber da würde es dann nur sowas geben wie, ja, würde ich empfehlen für Leute, die das und das mögen und für die anderen wahrscheinlich
für Leute, die Filme mögen.
Yeah. Das wäre die beste Empfehlung für einen Film.
Genau. Für Leute, die gerne diesen Film gucken würden.
Aber natürlich bleiben die anderen Kategorien alle gleich. Und deswegen fangen wir jetzt an mit den Trailern. Wie immer die Trailer, nachdem der letzte Podcast rausgekommen ist, bis jetzt, aus diesem Zeitraum. Und unser erster Trailer nennt sich Spotlight Trailer, weil es ist der Trailer zum Film Spotlight. Wer hätte es gedacht?
Ja, Spotlight. Das ist jetzt ein Spotlight auf den Trailer von Spotlight.
Dem Son. Spotlight ist unter anderem für den Oscar nominiert als bester Film und sieht sehr interessant aus. Es spielt unter anderem mit Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams und Liev Schreiber. Und der ganze Film ist von Tommy Caffey in der Regie und es geht darum, dass Kinder vergewaltigt wurden in der Kirche.
Von Priestern. Das ist irgendwie eine Blöde. So, beschreibt mal, wie soll dein neuer Film aussehen? Also, Kinder werden in der Kirche von Priestern vergewaltigt. So, ja, gut, okay, ich weiß nicht, ob wir den Film drehen sollten.
Ja, das Ding ist, das ist ja wirklich passiert. Und in diesem Film geht es eher darum, wie das Ganze journalistisch aufgedeckt wird.
Ja.
So. So weit war ich halt noch nicht.
Ja, gut. Ja. In welchem Film macht, oder wo macht ein Liev Schreiber mit?
Der spielt unter anderem in Mad Max.
Was?
Ja.
Ach, spielt der den Glatzeboy?
Nee, der mit den weißen Haaren. Der alte,
Ach, der?
Ja.
Ach, der?
Ja, der.
Der Thunderdome-Boy.
Genau. Okay. Und der Film sieht sehr interessant aus. Und der ist ja in den USA schon draußen, hat sehr gute Kritiken und so weiter. Und ich will den auf jeden Fall sehen.
Same here.
So, dann haben wir einen Trailer zu... Wir haben keine Ahnung, was das ist. Es heißt nur Science-Fiction-Film mit Tom Hiddleston, Sienna Miller, Jeremy Irons und Luke Evans in den Hauptrollen. Auch nicht so schlecht. Was sieht man denn in diesem Trailer, lieber Tim?
Also am Anfang, es beginnt mit einem Gebäude, was eine sehr komische Form hat. Wie so ein I, wo der Punkt kursiv ist, aber das Rest vom I irgendwie nicht. Und der liebe Tom Hiddleston, der wuselt da irgendwie rum, da gibt es anscheinend irgendwie eine Feier und er ist in einem Aufzug und es ist irgendwie ganz viel Poppe, Poppe, Reiter, Reiter. Und er ist in einem Aufzug und dann fällt der Strom aus und plötzlich gerät alles aus den Fugen, alles wird irgendwie
crazy.
Ja, so ein bisschen, so stelle ich mir irgendwie so einen Traum von Joker aus Batman The Dark Knight vor.
Ja, so ein bisschen.
So total durchgedreht, aber halt mit viel mehr Farben, also nicht so dieses Schwarz-Weiß.
Ja.
Also,
aber sieht sehr interessant aus.
Ja, ja. Würde ich gerne gucken.
Dann haben wir noch einen, wie ich finde, schönen Trailer zu The Conjuring 2.
Einer der wenigen Trailer übrigens, die bei Horrorfilmen einen guten Trailer abliefern. Die meisten Horrorfilme haben so einen Trailer
das nach dem Motto,
oh, das ist Haunted Mansion Nummer 2 und da ist ein Geist drin. Und alle,
ja, man muss aber auch sagen, dass das wahrscheinlich auch an dem Film liegt, weil der erste Teil war auch schon nicht so. Und was du sagst, die meisten Horrorfilme haben sich schlechte Trailer, liegt daran, dass die meisten Horrorfilme schlecht sind.
Ja.
Und ich hoffe, dass der gut wird und nicht so wie der Ableger Annabelle, weil der war nämlich scheiße.
Mhm.
Da haben sie nämlich genau die Sachen gemacht, die Conjuring 1 ausgezeichnet, dass sie nicht gemacht hat. Und was ich auch schön finde, was mir jetzt mal aufgefallen ist, ich habe mich immer gefragt, den Schauspieler, also in Fargo Staffel 2, Den Polizist kenne ich und ich wusste nie woher. Und jetzt ist mir aufgefallen, okay, der war in Conjuring 1 dabei und er spielt auch bei Conjuring 2 mit und das finde ich sehr cool, weil ich mag den Schauspieler. Ja, gehen wir weiter zu Trumbo. Was passiert in Trumbo, beziehungsweise was ist Trumbo?
Also, Trumbo, nicht Trumpo. Haha, lustig. Es ist ein mehr oder weniger Politfilm mit Bryan Cranston, also unserem
lieben Walter White. Falls wir heute übrigens so richtig nervige Knistergeräusche im Hintergrund haben.
Wir essen Chips. So richtig dreist.
Ja.
Das habe ich auf meine Aufnahme gemacht, da habe ich Kaugummi während dem Let's Play gekaut. Und es war so, ich fand es total lustig, das hat die meisten mega abgefuckt.
Ja, wir hören auch gleich auf, keine Angst.
Das sind beide leer. Also in Trumbo geht es darum, Bryan Cranston soll ein Drehbuch schreiben. Und ich hab irgendwie nicht mitbekommen, warum es nicht dazu kommt, aber er landet auf die
Schwarze. Weil er Kommunist ist. Okay. Er spielt nämlich in den 60ern, glaube ich.
Okay. Und er landet auf der schwarzen Liste von Hollywood, also von Schreibern, die sofort das No bekommen, also die niemals ein Drehbuch bei den großen Filmen einreichen dürfen. Und dann kommt, wie ist der Typ?
Was, wen meinst du jetzt?
Dann kommt ein sehr, sehr bekannter Schauspieler zu ihm und meint so, ey, ich will einen Film drehen, bitte mach das Drehbuch dazu. Und dann ist es sozusagen, hat er damit den Fuß in der Tür wieder zurück ins Leben der Schauspielerei zu treten. Und so viel wurde im Trailer gesagt.
Ja, sieht ganz interessant aus.
Ja, also,
und ist auch, er ist für den Oscar nominiert, deswegen.
Okay.
Ja. Dann gehen wir zum nächsten Film.
Hail Caesar!
Ein neuer Film von den Coen-Brüdern, die unter anderem Fargo gemacht haben, The Big Lebowski und noch zwei andere Filme, die mir gerade nicht einfallen.
No Country for
Old Men und...
Ich wollte gerade sagen, for Old Dead Men. Aber da ist ein Fehler drin.
Und noch
for
ein.
Old Men, ja.
Ja, jedenfalls sieht dieser Trailer sehr, sehr witzig aus. Gerade der zweite Trailer, da haben wir so eine schöne Szene, wo ein Regisseur versucht, einem Schauspieler beizubringen, wie er denn jetzt den Satz sagen soll. Und das ist echt sehr witzig. Und ich spiele unter anderem mit, Achtung jetzt mal, George Clooney, Josh Brolin, Channing Tatum, Tilda Swinton und wir haben noch ganz viele andere tolle Leute, wie zum Beispiel Ralph Fiennes, ich weiß nicht, heißt er Fiennes? Keine Ahnung, Jonah Hill, Scarlett Johansson und. Also da spielen ganz, ganz viele tolle Leute mit und der sieht sehr witzig aus und ich habe echt Bock drauf. Also, Coen-Brüder bekommen von mir meistens ein Fuck yes.
Der nächste Trailer ist von 999. Das ist im Prinzip so ein Bank-Robbery-Film.
Mhm.
Und 999 ist im Prinzip die Taktik, die sie anwenden. Und das ist mit viel Geballere und Aaron Paul. Und das kann ja nur gut werden.
Naja, man muss sagen, bei Filmen hat er bisher noch nicht so ein gutes Händchen gehabt.
Also
Need for Speed hat er die Hauptrolle gespielt und der war nicht so gut.
Den habe ich nicht gesehen. Nee, ich dachte gerade an Mission Impossible 3.
Okay, ja.
Da ist er am Anfang in der Party-Szene zu sehen. Bin ich voll gefreut. So, oh, da ist der Aaron.
Dann haben wir Bad Neighbors 2 gesehen. Also den Trailer. Den Film leider noch nicht. Im ersten Teil war ja der Gegenpart von Seth Rogen. Also der böse Nachbar war Zac Efron. Und jetzt haben wir... Es ziehen da wieder Studenten ein, aber diesmal ist es eine weibliche Studentenverbindung, angeführt von Chloe Grace Moretz, die ich ja sehr toll finde.
Sie ist heiß.
Und Zac Efron kommt jetzt aber irgendwie zur Hilfe und hilft, die da loszuwerden. Aber es ist schwierig, weil es Frauen sind. Das ist so, was der Trailer aussagt.
Die kann man halt nicht irgendwo packen und dann wegtragen. Das ist halt so.
Ja, kommt blöd. Dann haben wir einen wunderbaren Suicide Squad Trailer mit Bohemian Rhapsody als Musik. Sehr schön. Also ich weiß nicht, ich habe da echt Bock auf den Film. Keine Ahnung. Jared Leto als Joker, ich glaube, das kann gut funktionieren. Und einfach Margot Robbie. Was kann da falsch laufen?
Du wolltest gerade sagen, Tittenbonus, aber bei Margot Robbie passt es nicht so ganz. Also, Margot Robbie-Bonus.
Ja, genau.
Dann haben wir Forest.
Darfst du.
Nicht auch. Nee. The Forest. Trailer 2. den haben wir auch beide vor einem Film gesehen, über den wir später sprechen werden, den ihr auch gesehen haben solltet. Und wenn nicht, dann kriegt ihr eine Schelle von mir.
Aber jetzt müsst ihr bis zum Ende hören, um zu wissen,
welchen
Film ihr sehen müsst.
Das ist der perfekte Cliffhanger.
Ja, Mann.
In The Forest geht es darum, irgendwie, das sind zwei Schwestern. Eine Schwester ist im Suicide Forest Tokio? Nee.
Ja, doch.
Tokio, genau. Ha, ich hab's mir doch gemerkt, genau. Und das ist halt ein Ort, wo die Leute hingehen zum Sterben. Und dann denkt sich die andere Schwester so, oh nein, Meine Schwester will sich umbringen. Mhm. Und reist ihr nach, um sie im Prinzip zu retten.
Horrorfilm. Ja, mit Natalie Dormer in der Hauptrolle, die unter anderem in Game of Thrones mitspielt oder in Tudors. Und, mal ganz ehrlich,
und ein Sexsymbol von Hollywood mittlerweile ist. Mhm. Also zumindest der Nerd.
Man sieht im Trailer ultra wenige Japaner. Und sie spielen einfach in fucking Japan.
Ja, aber guck mal, weißt du, Tote sehen irgendwie nie aus wie Japaner.
Was ist denn das jetzt schon wieder für... Hä?
Was? So heißt unsere Folge. Tote sehen nie aus wie Japaner.
Ich weiß nicht, ob das... Ist das schon wieder rassistisch?
Nein.
Oder ist es positiv? Mm-mm. Es ist neutral. Okay.
Im Umkehrschluss würde... Jetzt Achtung, kurz Philosophiestunde. Im Umkehrschluss würde es bedeuten, es gäbe keine toten Japaner. Das heißt, Japaner werden entweder unsterblich oder sobald ein Japaner stirbt, wird er nicht zu einem Japaner, sondern einem Toten. Und dann müsstest du abgrenzen.
Oh, da gibt es schlechtere Tote. Weil Tote sind schlechter als Japaner. Oh, okay. Ja, also es ist...
Also im Prinzip ist es... Japaner sind die Arier der Toten.
Ja, aber damit stellst du jetzt Arier als Lebende über alle.
Nein.
Doch, hast du gerade in dieser Aussage.
Nein,
das doch, hast du.
Japanuarier. Japanarier.
Wow, schon wieder so viel Bullshit in so 10 Minuten und die
Erde. Komm, Japanarier.
Jetzt haben wir schon wieder alle Hörer verloren.
Mein Hund Japanarier.
Jetzt, bevor wir zu was wir gesehen haben kommen, zum großen Revival der Kategorie, kommen wir noch zu ein paar Oscar-Nominierungen. Nominiert für den besten Film dieses Jahr
ist der Groß-Kurz.
The Big Short, über den ich auch gleich sprechen werde. Dann haben wir Brooklyn. Bridge of Spies, bin ich ein bisschen überrascht, dass der drin ist. Mhm.
Dann böser oder verrückter Max. Wutstraße.
Mad Max Fury Road.
Dann der Marsianer.
The Martian.
Der Zurückgekehrte.
The Revenant.
Glaube ich, heißt es. Raum.
Room.
Und Spotlight.
Ja, ja, ja. Spotlight. Über den Trailer haben wir übrigens gerade geredet.
Wie heißt es denn im Deutschen? Fokuslicht.
Scheinwerferlicht oder so.
Nein, Scheinwerferlicht. Spotlight ist, wenn
ja, aber ein Spot, ne, Spot ist aber auch damit.
Dann wäre es Punktlicht.
Ja, dann siehst du, hast du so.
Punktlicht.
So, dann haben wir Best Performance by an Actor in a Leading Role. Bryan Cranston für Trumbo, Matt Damon für Martian, Leonardo DiCaprio für Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs, Eddie Redmayne für Danish Gale. Gale
würde aber auch passen,
Michael. Ja, ich weiß.
Ne? Hier, Leute.
Ich wollte mal kurz nach deinen Tipps fragen. Wir machen jetzt mal eine Tipprunde. Und dann können wir uns nämlich nach dem Podcast, wenn die Oscars raus sind, anhören, was unsere Tipps waren. Wir können ja sagen, was unser Favorit wäre und was unser Tipp ist. Also bei Best Motion Picture of the Year tippe ich Mad auf Max. The Revenant.
Ja, doch, The Revenant.
Ich glaube, The Revenant. Aber
mit eins oder zwei Tipps?
Ein Tipp und ein Favoriten, was wir gerne hätten. Mein Favorit wäre Mad Max, weil ich finde, so ein Film, der wird halt höchst unwahrscheinlich einen Oscar bekommen, weil es einfach sehr entertaining ist.
Ich hätte beides auf The Revenant.
Okay.
Das wünsche ich dem.
Dann Best Performance by an Actor, die hatte ich ja gerade vorgelesen. Also, ich glaube, Favorit, bin ich mir nicht sicher, ob DiCaprio oder Fassbender, weil der aber auch echt gut ist, Steve Jobs. Ich glaube aber, dass diesmal sogar DiCaprio Favorit ist, weil er hat ja sogar den Golden Globe dafür bekommen. Und ich glaube, er wird ihn auch gewinnen.
Mhm.
Und ich hoffe es auch, weil diesmal hat er es wirklich verdient.
Ja.
Er hat einen fucking Bären gekämpft. Ja.
Ja.
So, dann haben wir Best Performance by an Actress in a Leading Role. Darfst du jetzt übernehmen.
Wir haben Kate Blanchett für Carol, Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy, Charlotte Rampling?
Ja. Ja, irgendwie sowas.
Charlotte Rampling for 45 Years und Saoirse Ronan for Brooklyn.
Ja, genau.
Saoirse Ronan.
Hoffen würde ich sagen, Cate Blanchett, Favorit, Saoirse Ronan.
Oh Mann! Siehst du das, ganz kurz Leute, so, siehst du das Poster da rechts unten? Das ist ein Oscar für die Oscar-Nominierung 2016 einen Poster.
Ja.
Hast du es mitbekommen?
Ja.
Dass ich ganz viele
Oscars.
Oh, hat mich das angekotzt.
Das war okay, so, warte, lass mich
Nein, jetzt will ich ganz kurz, ich will den zuhören.
Aber versuch es in ruhig.
Ja, ja, ich will den nur kurz. Also, man sieht, dass ein Werbeplakat für die Oscars und da steht We All Dream in Gold und da siehst du eine schwarze Darstellerin mit dem Oscar in der Hand.
Den sie für 12 Years a Slave gewonnen hat.
Ja?
Der echt gut war.
Okay.
Ja.
So. Du wolltest mich eben anhalten bei meinem beginnenden Rant. Was war denn?
ich glaube, ich weiß, in welche Richtung der Rant geht. Weil, also, es wurde sich allgemein darüber aufgeregt, Oscars so white. Weil komplett durch die Bank durch, für jede schauspielerische Rolle, die es gibt, nur weiß, ich glaube sogar, dass es sich bei den Regisseuren durchzieht, nur weiße Leute nominiert sind.
Ja und?
So, es und ich wusste das, ja.
Ich finde, es gibt manchmal Jahre, wo es halt, es gibt dann halt einfach ja, keine, jetzt,
aber die, mal, so. Ich muss dir was sagen. Dazu zwei Sachen. Erstens, ja, es gibt solche Jahre, das liegt aber daran, dass auch einfach weniger große Rollen in Hollywood von Schwarzen oder mit Schwarzen besetzt werden und das einfach, weil Hollywood an sich noch so traditionell ist und traditionell bedeutet halt auch oft auch teilweise rassistisch. Und zweitens, am Beispiel Straight Outta Compton, bei Straight Outta Compton, warte, ich schau mal ganz kurz nach, wer oder für was der Film nominiert ist. Genau hier, Straight Outta Compton für Best Writing Screenplay. So, Straight Outta Compton wird für eine Sache nominiert und das genau die einzige Sache, die in diesem Film, der wirklich komplett sozusagen ein schwarzer Film ist, von Weißen gemacht wurde. Und der Film hat wirklich überragende Schauspieler, ja. Das kannst du mir nicht erzählen, dass in Straight Outta Compton, die nicht mindestens so gut waren, wie, keine Ahnung, Matt Damon in The Martian, weil das war wirklich ein relativ durchschnittlicher Auftritt von ihm, würde ich mal sagen. Und da waren teilweise auch schon da Leute besser. Das Ding ist halt auch, selbst wenn du dir nur mal die Verteilung anschaust von den Leuten, die die Oscars vergeben, da gibt es genaue Statistiken. Ich bin gerade nicht sicher. Ja, das
sind irgendwie 56% Weiße über 60 oder so.
Ja, sogar mehr Prozent. Also das sind, glaube ich, sogar 80% Weiße über 60. Und das ist halt einfach schon mal echt kacke.
Klar. Aber ganz ehrlich, ich finde es dann dumm zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu den Oscars hin, weil ich nichts gewonnen habe oder weil es keinen Schwarzen gibt. Das finde ich echt dumm. Weil,
Und das hat Will Smith gemacht, um es euch zu erklären, als Protest. Als
aber er hat nicht damit angefangen, irgendwie ein Regisseur mit seiner Frau. Ich kann den Namen leider nicht. Er hat nicht damit angefangen.
Ja, aber er macht, unterstützt es.
Aber ich find es doof, weil dann kannst du genauso gut irgendwann eine Schwarzenquote einführen. Also
nee, so kommt mir das nein, vor. Nein, ich glaube, darum geht's nicht. Ich glaube, es geht eher darum, dass es so in der ganzen Industrie, in der Filmindustrie halt immer noch so ist, dass die meisten Hauptrollen von Weißen besetzt werden. Und wenn es von Schwarzen besetzt wird, dann sind es halt entweder solche Biopics wie in Straight Outta Compton oder es sind halt wirklich so die Klischee-Rollen von Schwarzen. Ganz da gibt es eine sehr... Warte, da würde ich dir mal ganz gerne was empfehlen, bevor es hier weitergeht. Ich komme nachher noch auf die Serie Master of None zu sprechen. Und die ist mit Aziz Ansari und der ist Inder und der spricht aber auch Englisch akzentfrei und alles. Und er spielt sozusagen sich selbst. Also er spielt eigentlich einen Schauspieler, der auf Castings geht und der wird halt auf Castings immer gefragt, ob er denn nicht den indischen Akzent machen würde. Und er so, ja, so spricht er aber nicht. Und so weiter. Und dann ist es sogar später so, dass er sich bewirbt für eine Sitcom und sein bester Kumpel, das ist auch ein Inder, die werden halt eigentlich, würden sie beide nehmen. Aber es sind drei Typen und dann liest er zufällig eine E-Mail vom Senderchef und der schreibt dann darin, ja, dann soll er doch irgendwie weiter Rosen verkaufen gehen. Also was Rassistisches. Und damit geht er dann zu dem Senderchef und so weiter und er entschuldigt sich und so weiter und erklärt es dann. Wenn wir Sitcoms machen mit mehreren Personen, ist es so, wenn einer davon schwul ist bei drei, kein Problem. Sind zwei schwul, ist es eine Schwulenserie. Ist einer von den drei schwarz, kein Problem, ist es eine normale Serie. Sind zwei davon schwarz, ist es eine Schwarzenserie. Und bei Indern ist es genauso. Und dann sagt er halt, ja, aber wenn zwei davon weiß sind oder auch nur einer weiß, egal wie viele weiß sind, es wird nie heißen, oh, das ist eine Weißen-Serie. Das ist einfach eine normale Serie. Und das ist so ein Missstand, der halt einfach stimmt.
Das mag jetzt vielleicht ziemlich rechts klingen, aber ich finde, also ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde behaupten, es gibt immer noch mehr Weiße als Schwarze. Und zwar viel mehr in den USA. Und ich will nicht sagen, dass die Schwarzen oder irgendwelche anderen benachteiligt werden sollen, auf keinen Fall. Aber ich finde, dass wenn du in einem Land bist, bei dir die Mehrheit einfach weiß ist, dann hast du aber halt einfach Pech. Ich meine, ich gehe jetzt auch nicht nach Pakistan und sag, ey, ich werde nicht für eure pakistanischen Rollen genommen, weil es bei euch so wenige Pakistani-Rollen gibt.
Okay, warte mal ganz kurz. Überspiel es mal, red über irgendwelche Filme.
Ja, also ich finde, ja, wir können es ja auch eigentlich abbrechen, es ist eigentlich egal, wir kommen eh zu keinem Punkt. Ich finde nur, es ist übertrieben. Und ich verstehe es nicht, mich hat es irgendwie ein bisschen aufgeregt und es ist so, braucht man jetzt nicht, aber...
Ja, du hast recht mit den sehr viel mehr Weißen.
So, und dann weißt du dann, das ist wie wenn ich jetzt nach Pakistan gehe.
Ja, aber ganz ehrlich, trotzdem, die Anzahl ist so hoch. Das sind es sind 37 Millionen.
Ja, aber guck mal, es gab schon Jahre, wo mehrere Schwarze einen Oscar gewonnen haben. Und dann finde ich es halt unnötig, sobald es ein Jahr gibt, wo halt keiner
nominiert. Ja, das Problem ist ja, dass es nicht nur das erste
Jahr. Ja, aber guck mal, nenn mir mal richtig geile Filme. Also so, es gab halt aber nicht so arg viele richtig geile Filme.
Ja, man muss aber auch sagen, gab es dieses Jahr bei den Weißen sozusagen auch nicht. Ganz ehrlich, also was hier... Teilweise. Ja,
dieses Jahr gab es schon einige Sachen.
Nee, das meine ja, ich. Ah, das sowas wie Bridge of Spies zum Beispiel. Das,
ja, das fand ich auch komisch. Ja. Nein, das will ich auch nicht sagen, aber ich will halt sagen: guck, weißt du, wenn es halt mal ein schwaches Jahr gibt, dann ist es halt so. Und dann kann es halt auch mal sein, dass sich irgendwie der Studiochef mit irgendeinem Schauspieler verkracht hat oder irgendeiner aus der Liste, aus der Oscar-Jury sich mit irgendjemandem verkracht hat und schon bist du halt am Arsch. Ganz einfach.
Ja, aber ich sag dir wieder: ich glaube, darum geht es nicht. Es geht einfach vielmehr darum, dass halt insgesamt die Verteilung in Hollywood so ist. Also das ist jetzt nicht nur...
Dann soll man das aber mal kontinuierlich machen und nicht sobald es auf eine große
Convention hingegangen ist. Ja, klar, ehrlich...
Oh, jetzt will ich aber nicht mehr.
Ich glaube, ist doch doof. Ich glaube, das machen die Schauspieler auch, aber die größere Öffentlichkeit halt nicht. Weil die sonst zwischendurch andere Themen hat.
Ja, dann sollen sie halt mal richtig auf die Kacke hauen. Dann sollen sie es aber mal ein Jahr lang machen. Dann sollen sie nicht bei den Oscars dann sagen so... Oh, weil es kommt halt so rüber so... Oh, ich habe jetzt nichts gewonnen... Gefällt mir. Habe ich jetzt keine Lust hinzugehen. Ist doch scheiße. Mensch.
Ja, finde ich.
Frustriert mich voll. Manu, jetzt habe ich nichts gewonnen. Was soll ich denn sonst machen? Gehe ich nach Hause, trinke ein Glas Rotwein und weiß ich nicht. Guck mir einen Film an von einem Weißen. Aus Protest. Weiß ich nicht.
Ja, nee, da bin ich anderer Meinung.
Ja gut, passiert ja. Muss mich nicht gleich anschreien deswegen.
Ja, ja. So, dann haben wir Best Performance by an Actor in a Supporting Role. Christian Bale for The Big Short, Tom Hardy for The Revenant, Mark Ruffalo for Spotlight, Mark Rylance for Bridge of Spies und Sylvester Stallone for Creed.
Ich würde, ohne Scheiß, ich hab The Big Short nicht gesehen, aber ich würde sie Christian Bale geben. Einfach erstens, weil es Christian Bale ist und zweitens, weil er im Trailer habe ich schon
einen Ständer gesehen.
Bekommen.
Ich würde sagen, Favorit...
Und Tom Hardy fand ich wirklich nicht so
geil. Favorit... Stallone, weil er wahrscheinlich so dann sozusagen für sein Lebenswerk damit gekürt wird. Und Hoffnung, Christian Bale, weil Tom Hardy war gut, aber jetzt nicht überragend. Dann haben wir das Ganze noch bei den Frauen. Jennifer Jason Leigh for The Hateful Eight, Rooney Mara for Carol, Rachel McAdams for Spotlight, Alicia Vikander for The Danish Girl und Kate Winslet für Steve Jobs.
Rooney Mara war doch die Freundin von Jesse Pinkman, oder?
Nein. Nee? Sieht auf dem kleinen Bild hier so aus.
Ah, okay, ist nicht. Dann bin ich sehr dumm.
Also ich glaube, Favorit... schwierig. Also ich glaube, beziehungsweise... Also ich hoffe, dass es Kate Winslet wird, weil die waren Steve Jobs echt verdammt gut. Die erkennst du nicht wieder. Ich glaube, dass aber auch Jennifer Jason Leigh für Hateful Eight eine ganz gute Chance hat. Übrigens, der Hateful Eight, nur eine einzige Oscar-Nominierung. Muss man sich aber nicht wundern, warum, wenn man halt 5 Minuten lange reden darüber hält, wie scheiße doch alles in Hollywood ist.
Ach, was mir aufgefallen ist, ich habe einen Film aus unserer Liste vergessen, aus meiner Liste. Und zwar ein Film, der ganz, ganz wichtig ist.
Ja, dann kannst du ihn ja gleich aufschreiben. Wir reden mittlerweile über Best Achievement in Directing.
Entschuldigung, Adam, dass ich unterbreche.
Ja, Adam McKay für The Big Short, George Miller für Mad Max, Alejandro González Iñárritu für The Revenant, Danny Abrahamson für Room und Tom McCarthy für Spotlight. Ja, was glaubst du, wer wird ihn gewinnen? Ich glaube, dass Adam McKay mit Big Short ganz weit vorne liegen könnte.
Das kann sein wegen der Komplexität, aber ich schätze, ist also vom filmischen her ist The Revenant
ja, höchstwahrscheinlich.
Einfach, weil das ist
ja, einfach
Licht.
Echt, ja,
Echtlicht?
Tageslicht.
Ja, Tageslicht. Das stimmt.
Echtlicht.
Das ist echt Licht.
Ja.
Nicht künstlich.
Ja, die anderen Kategorien gehen wir jetzt nicht alle durch. Ja, wir verlinken euch das Ganze mal. Aber wir werden natürlich über die Oscar-Gewinner reden, wenn es dann soweit ist. Kommen wir nun zu, was wir gesehen haben. Ich fange an mit Black Mirror Staffel 1 bis 3. und das Ganze ist Ich halte es mal recht kurz, obwohl ich es wirklich sehr mag, aber ich habe noch mehr Sachen in der Liste, die ich etwas mehr mag. Black Mirror ist eine sehr außergewöhnliche Serie. Jede Folge spielt in Großbritannien, jede Folge hat einen komplett eigenen Cast, jede Folge hat eine komplett eigene Story, aber es sind jedes Mal Zukunftsszenarien, wo die Abgründe der Menschheit gezeigt werden. Also zum Beispiel in Folge 1 geht es darum, dass die Prinzessin entführt wurde und der Premierminister wird erpresst mit einem Video, dass er um 16 Uhr auf allen nationalen TV-Sendern ein Schwein ficken muss, sonst wird sie nicht freigelassen.
Also im Prinzip Apokalypsen-Krimis.
Nee, immer soziale Experimente eher. Oder in einer Folge geht es darum, dass alle jetzt so einen Chip im Hirn haben, womit alles, was du siehst, aufgezeichnet wird.
Und wo ist das verbindende Element?
Dass es alles Szenarien sind, die Abgründe der Menschheit zeigen. Also das, weil überall, weil zum Beispiel die Erpressung an sich ist so ein Abgrund der Menschheit.
Achso, du meinst mit, achso, ich hab verstanden, die Vernichtung der Menschheit.
Achso, nee, es geht wirklich um die...
Also du meinst sozusagen die charakterlichen Schwächen der Menschheit, okay, gut.
So, geil. Und das ist wirklich sehr interessant. Da gibt es manche Folgen, die sind komplett krass, also hat 8,8er IMDb-Rating, völlig verdient, super Ding. Ist aber ein bisschen speziell. Dann haben wir Der Tatortreiniger Staffel 5 ist rausgekommen. Super. Könnt ihr eh gratis anschauen. Gibt's auf allen Streaming-Dingern. Schaut euch bitte Der Tatortreiniger Staffel 5 an. Ist auf jeden Fall toll. Dann habe ich mit Lost angefangen. Ui. Weiß ich nicht. Ich habe Staffel 1 bis 3 gesehen. Und ich weiß, es gibt 5 Staffeln. Und ich bin auch gespannt aufs Ende. Ist mir egal, ob es scheiße ist. Ich will es wissen, ja. Mhm. Und Staffel 1 und 2, finde ich, sind sehr gut. Man muss aber sagen, Lost ist sozusagen das Ding, von dem die anderen erfolgreichen Serien außer Breaking Bad so schön abkopieren. So richtig, also du könntest The Walking Dead machst du so, hey, lass mal Lost machen, aber mit Zombies. So ist es eigentlich. Okay. Die haben so, weil Lost ist ja schon von 2004, übrigens J.J. Abrams. Das zeigt, J.J. Abrams hat die modernen Serien kreiert und das moderne Hollywood-Kino, finde ich. Oder nicht kreiert, beziehungsweise er
revolutioniert.
Ja, revolutioniert. Ob man das denn so mag, ist die andere Sache. Weil ich finde, beides hat so seine Schwächen.
Auch von der Art, von den Kameraeinstellungen her? Oder?
Kamera eher weniger. Es geht immer um die Machart der Serie. Also 24 Folgen pro Staffel, a 45 Minuten. Immer mit Cliffhanger am Ende der Serie sehr klar definiert. Also wirklich sehr...
Wobei Lost dafür auch echt am Ende gehatet wurde, ohne Ende.
Ja, weil sie es halt auch echt... Also Staffel 1 und 2 macht es doch super, Staffel 3 finde ich es jetzt schon wieder anstrengend. Also da könnte es mich jetzt verlieren, aber ich will einfach dieses Ende wissen. Und deswegen werde ich es auch zu Ende schauen. Über den nächsten Film können wir beide reden. Es geht nämlich um The Secret Life of Walter Mitty oder Das erstaunliche Leben des Walter Mitty. Erklär doch mal, worum geht es in diesem Film, wenn du es noch im Kopf hast.
Es geht um Walter Mitty, der arbeitet beim Life Magazine unten in der Fotoabteilung. Und der muss im Prinzip die ganzen Fotos für ein Magazin nach oben bringen und auswerten und auch auswählen.
Ja.
Und er ist der einzige Kontaktmann zu deren Top-Fotografen und es soll die letzte, also das Live-Magazin wird verkauft und es soll die letzte Ausgabe erscheinen. Und dafür hat er ein ganz besonderes Foto bekommen und das ist weg. So. Und er begibt sich auf die Suche und seine Besonderheit ist, er ist ein Träumer. Also alles, sein komplettes Leben, er ist irgendwie wie in so einem extra Film drin. Also er erlebt so sein Leben und manchmal hat er so Aussätze und stellt sich dann irgendwas total Krasses vor, dass er zum Beispiel für eine hübsche Frau die Hundewelpen aus einem brennenden Haus rettet oder so. Oder dass eine Frau, die er extrem gut findet, dass sie dann plötzlich zu ihm hingeht und ihm die Liebe gesteht und ihn dann küsst und so. Und er ist halt ein Träumer einfach. Und durch ein paar Zufälle und dadurch auch, dass er über seinen eigenen Schatten springt, kommt er irgendwie auf eine Reise, die ziemlich
abgefuckt ist. Genau, dann springe ich mal ein. Weil dieser Zufall ist eigentlich, das ist eigentlich so die Prämisse. Weil die haben einen Fotografen, der die berühmtesten und besten Cover fürs Life Magazine gemacht hat, Sean O'Connell. Und er schickt negativ 25, das laut ihm die Quintessenz des Lebens darstellt und deswegen auf das letzte Cover des Life Magazines kommen soll, weil es danach zur Online-Plattform wird. Und dieses fehlt eben bei den Fotos, die er ihm geschickt hat. Genau. Und dann macht er sich auf die Reise, um erstens Sean O'Connell zu finden und dann natürlich auch das Negativ 25.
Primär das Negativ.
Ja.
Ja.
Naja gut, er muss Sean O'Connell finden, um das Negativ zu finden. Weil das liegt ja nicht einfach irgendwo rum.
Ja, geht so raus. Oh, da ist es ja. Reise zu Ende. Oh, 20 Minuten Film.
Ja. Gut, aber das ist eine sehr schöne Reise. Geht unter anderem über Island, Grönland, Himalaya. Tolle Landschaftsbilder. Ein ein Ben Stiller, der das echt super macht, und ich bin eigentlich nicht so ein Ben Stiller-Fan, muss ich sagen. Tolle Soundtracks. Diese Musik. Sehr, sehr schön.
Eigentlich können wir einen von denen noch einblenden am Ende. Als Outro.
Wäre auch ja, schön, oder? Gerne, gerne.
Habe ich einen.
Ich habe das komplette Album als Soundtrack, weil ich das so super finde. Die Story, das ist einfach ein netter Film.
Es gibt so ein, zwei, also auch die Farben sind super, aber es gibt so ein, zwei Szenen, die so ein bisschen hanebüchen sind und so. Ja. Du denkst dir so, hä? Aber der komplette Film ist einfach wunderschön. Es ist so ein Feel-Good-Movie.
Es ist ein richtiger Feel-Good-Movie. Und ich habe den jetzt schon dreimal gesehen im Kino und jetzt noch zweimal daheim. Und beim zweiten Mal ist mir sogar, da hat es mich richtig gefuckt. Ja, und dann, also mir sind Tränen gekommen.
Ja, ich hatte auch
einfach, weil es so schön ist.
Ich habe es meiner Mom erzählt und sie hat mich, glaube ich, zwei Jahre lang genervt, dass ich endlich diesen Film besorgen soll, aber der kommt auf keiner von den Streaming-Plattformen. Und
ja,
dann kam ich da nicht rein und habe ich gedacht, okay, ich kauf den doch jetzt nicht. So, es ist kein Film, den du 20.000 Mal angucken kannst. Dreimal geht noch, aber dann, es ist halt immer die gleiche Story.
Ja,
ist
also jetzt beim dritten Mal.
Das ist dann auch ja, es ist dann, es ist dann, es ist, er ist sehr nett.
Ja, aber und, ich finde, den kann man auf jeden Fall
schauen. Ja,
ist eine Empfehlung. Und ich glaube, den kann auch jeder sehen. Ja. So.
Und dann habe ich mit meiner Mom geguckt und dann lief jetzt letztens im Fernsehen. Sie hat sich sehr gefreut und sie fand ihn sehr schön.
Ja, ist auch ein sehr schöner Film. Ja. Den kann man auch wirklich mit jedem schauen. Hm. Egal, ob bester Freund oder Oma. Das geht alles.
Bester Freund oder Oma. Ja, das sind zwei ziemlich unterschiedliche Arten von Menschen.
Ja.
Was ist, wenn deine Oma dein bester Freund ist?
Ja, das habe ich auch erst gedacht. Sage ich das jetzt oder lassen wir es einfach?
Bester Freund und Freundin.
Das ich wäre mal dafür, dass wir es einfach lassen. Und machen weiter.
Oh, das ist sehr nett, das ist ein schöner Kompromiss.
Gefällt mir. Mit dem nächsten Film, den du gesehen hast, Godzilla, weil jetzt darfst du mal.
Oh, das ist nett. Also ich habe mit Godzilla. Was? Der Satz kann nicht mehr gut werden.
Wir haben miteinander gechillt. So.
Ja, ja, oh, im Dübel geraucht. Mir so, oh geil, erstmal. Hey, was hast du gemacht? Ja, ich habe Japan vernichtet. Habe ich auch letztens. Nee, also, ich habe Godzilla geguckt. Der von Steven Spielberg gedreht wurde, also der von 1996 sind wir im Dreh. Und der ist einfach schön. Es gibt so viele so lustige Szenen, die einfach so dermaßen so. Wirklich, muss das jetzt sein? Da gibt es zum Beispiel Jean Reno, spielt einen Franzosen. Ist er eigentlich Franzose?
Ich glaube. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Sein Name ist ziemlich französisch und er spielt immer in amerikanischen Filmen mit. Also man weiß es nicht. Jean Reno spielt einen Franzosen, der für eine Geheimorganisation arbeitet. Und ich habe als Kind, ich habe den Film total oft als Kind gesehen, ich habe ihn aber nie verstanden. Ich habe immer gedacht so, geil, wo ist Godzilla? Wo ist Godzilla? Oh, Raketen! Bam, 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 bam. Hat mich voll gefreut. Aber da ist ja echt eine Story hinten dran. Das fand ich total lustig. So, what? Das habe ich letztes Mal gar nicht mitbekommen, vor 11 Jahren. Also es geht halt irgendwie darum, Atomtests im Bikini-Atoll oder nee, in einer französischen Kolonie-Inselstaaten-Welt. Und das ist ein Atomtest von Franzosen gewesen und aufgrund der radioaktiven Verstrahlung ist Godzilla entstanden, ein Echsen-Mutanten-Hybriden-Monster-King. Namens Godzilla, so steht auch im Impfpass. Und
weil es auch so das Erste ist, womit man sich ausweist. Die Polizei hält dich an. Haben Sie einen Impfpass dabei? Ja, natürlich.
Haben Sie einen Ausweis? Nein, aber ich habe meinen Impfpass hier. So. Ich muss irgendwie verifizieren, dass Sie 18 sind. Haben Sie Krankenkarte? Nein, ich habe meinen Impfpass dabei. Also Godzilla braucht dann auch immer so LKW-Ladung mit irgendeinem Impfstoff. Oder so eine. So ein U-Boot als Zäpfchen. Mm. Kennst du auch.
Ja, vor, ja.
Das waren so Unterwasser-Dokus, diese kleinen gelben Roboter, die sind auch so zapfförmig. Also ein
Gasantrieb. Oh nein, mach bitte weiter.
Ja. Und Godzilla entsteht und fängt an, durch die Weltmeere zu rumoren und erst Japan heimzusuchen und dann nach Manhattan zu gehen. Es muss Manhattan sein.
Natürlich.
Also, das ist auch so lustig, also er geht nach Japan und dann geht er aber nicht nochmal rechts rum unterhalb von Amerika durch, sondern er geht wieder in die andere Richtung.
Komplett einmal
aus. Ja, also, nee, nicht einmal außen rum, sondern er geht erstmal auf die rechte Hälfte und dann könnte er noch den letzten Sprung einmal unter Amerika durchmachen, aber nee, er schiebt den ganzen Weg zurück innerhalb von 3 Tagen. So, es ist so ein Speedboat-Fisch. Und ja, und es verschanzt sich in Manhattan und keiner weiß, wo es ist.
Das ist so klein.
Und es gräbt sich in der Kanalisation ein und der Film ist wirklich totaler Bullshit. Aber die Szenen sind toll. Also es gibt zum Beispiel so eine Szene, da laufen sie durch so einen Tunnel und suchen halt nach dem und dann so, ah, wir müssen die Eier finden. Und dann so, ah, okay, hier ist es nichts, hier ist nur eine Dreckwand. Dann drehen sie sich so um und dann geht's so, das ist dann nur das Augenlid, was so aufgeht, so ein riesiges Auge, was in den Tunnel ausfüllt. Und dann jedenfalls, Jean Reno spielt halt einen von diesen Franzosen, die halt sich verantwortlich fühlen, dass Godzilla jetzt alles plattwalzt, weil sie halt im Prinzip schuld sind durch die Atomtests und wollen es halt stoppen, zusammen mit den US-Amerikanern. Aber eigentlich mehr alleine als mit den US-Amerikanern, weil die sind ziemlich blöd und wollen es eigentlich nur mit Torpedos kaputt schießen und sprengen eigentlich immer nur die Insel, weil sie nicht besonders helle sind. Und ein Superwissenschaftler der USA, so ein Radiowissenschaftler, der hilft halt den Franzosen und dann müssen sie sich irgendwie als Amerikaner tarnen und fahren in so einer Wagenkolonne. Und dann steht er so da mit so einer Packung Kaugummi und alle kauen so richtig so penetrant Kaugummi, so dieses mit offenem Mund. Und so, warum macht die das so? Wir müssen amerikanisch aussehen. Und dann so, okay, aber überlass mir das reden. Dann fahren sie so am Stützpunkt hin und der Stützpunktsoldat meint so, so, wo wollen sie hin? Alles cool, Mann. Das ist so. Macht halt so diesen Redneck irgendwie und es ist so lustig, weil es halt einfach Jean Reno, der sich als Amerikaner ausgibt. So mit so richtig breiter Max, so, alles cool, Mann. Oh Mann. Fand ich sehr lustig, musste ich sehr lachen.
Okay. Schöner Film. Dann habe ich gesehen Sharknado 3. Oh hell no.
Hey, kann ich mir was zu trinken holen?
Ja, kannst du machen.
Danke.
Sharknado 3 ist unglaublich scheiße und damit unglaublich lustig. Es gibt eine wunderbare Szene. Frankie Muniz, der Hauptschauspieler von Malcolm aus Malcolm mittendrin, spielt kurz mit, der hat einen Gastauftritt und er muss einen Knopf drücken auf einem Van und natürlich ist gerade ein Sharknado, heißt, es sind überall Haie in der Luft, wie es halt immer so ist, kennt ihr ja immer, Sonntagabends Wetterbericht, morgen kommt wieder ein Sharknado, fuck, Fenster zumachen und so, voll nervig. Und jedenfalls ist er da auf diesem Van und dann kommen die ganzen Haie und er streckt so seinen rechten Arm aus, weil sein eines Bein wurde abgebissen davor, als er draußen war oder bevor er auf den Van geklettert ist. Und greift so mit dem rechten Arm und will den Knopf drücken. Bam, kommt ein Hai, sein rechter Arm ist ab. Er will den linken Arm nehmen, greift zum Knopf. Bam, kommt ein Hai, sein linker Arm ab. Er robbt sich noch mit seinem rechten Bein vor. Bam, kommt ein Hai, sein rechtes Bein ab. Heißt, er robbt sich nur noch so mit dem Körper vor und am Ende schafft er es dann mit seiner Zunge, den Knopf zu betätigen, damit alles in die Luft fliegt, sozusagen, um die Haie dann damit zu zerstören. Aber Sharknado 3 ist einfach, und vor allen Dingen das Geile ist ja, im zweiten Teil fällt ja, oder nee, wird ja der bekanntesten, die Schauspielerin, verdammt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die ist auch wirklich recht bekannt.
Du hast gesagt, der bekanntesten, die Schauspielerin.
Der bekanntesten, die Schauspielerin. Der bekanntesten aus dem Film.
Ach so, hey, keine Ahnung. Hab ich gesehen.
Ja, ist ja egal. Jedenfalls, ihr wurde im zweiten Teil die Hand abgebissen und jetzt hat sie einfach, gibt's dann so eine Szene, wo das wieder anfängt und dann sie so, oh nein, und dann wird sie so ein bisschen wütend und dann kommt einfach so eine Kettensäge aus ihrem Arm. Sie hat einfach jetzt eine Kettensäge als Hand. Also es ist komplett absurd und komplett lustig.
Das klingt sehr lustig.
Dann gab's endlich mal wieder Sherlock. Oh, thank God, ja. Man kann uns doch nicht so lange warten lassen. Und das ist nämlich Folge 1 von Staffel 4 sozusagen. Und es ist wunderbar gewesen. Wir haben im Trailer, wenn man sich den dazu anschaut, sieht man, dass das nicht wie die normale Sherlock-Serie im Hier und Jetzt spielt, sondern im Damals. Und man denkt sich so, hä, was? Und es wurde auch nicht erklärt und ich möchte es auch nicht erklären, aber es gibt eine Erklärung. Und es ist ein wunderbares Special. Nennt sich The Abominable Bribe. Oh, Bribe. Das war komplett falsch.
The Abominable Bribe.
Das war halt, selbst dann war es nicht mal richtig. Ja, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt. Ihr wisst auch nicht, was gemeint ist. Gebt einfach Sherlock Special ein.
The Abominable Bribe.
Ja. Oh Gott, ja.
English Skills, ne?
Aber ich hab's auf Englisch geschaut und verstanden, ja.
The Abominable Bribe, ja. Ah ja, klar, das steht im Duden. Unter A, Abominable Bribe.
Ah, okay. Es ist aber ein sehr schönes Special und ich liebe Benedict Cumberbatch immer noch und Sehr schön. Dann habe ich gesehen Die Kultur des Rausches.
Geht es um Drogen?
Marihuana? Ja. Ha. Es ist eine Dokumentation. Eine, die einen recht hohen Anspruch hat. Und die erste Stunde ist auch wirklich sehr, sehr feines Dokumaterial. Es werden Doktoren interviewt und so weiter. Halt etliche Mediziner. Und dann kommt irgendwann noch Snoop Dogg und Wiz Khalifa. Aber es ist alles rein filmerisch, ist das Ding halt auf einem Top-Niveau.
Es klingt, aber das klingt so dumm so. Es ist eine sehr, sehr gute Doku, also filmerisch super. Da kommt Snoop Dogg und Wiz Khalifa und so, hä?
What the fuck? Ja, das ist halt das Geile. Dann haben sie auch so ein paar Comedy-Typen und fragen die und so weiter, aber die haben halt manchmal mehr Ahnung als die Politiker. Und das Geile ist, dann fühlen sie halt so Politiker so richtig fort in den USA. Irgendwie sieht Bundesdrogenbeauftragte, wird von dem einen dann befragt, ja, ist Heroin gefährlicher als Marihuana? Und sie so, ja, für mich sind beides illegale Drogen. Sind sie zu dumm, mir diese einfache Frage zu beantworten? Ist Heroin gefährlicher als Marihuana? Und macht sie also ultra fertig und das ist richtig gut. Und jedenfalls, die erste Stunde geht es auch wirklich darum. In der zweiten Stunde geht es dann eher um die Pharmaindustrie und wie korrupt die ist und so weiter. Und es wird sehr politisch teilweise. Ist zwar trotzdem noch gut, aber es dreht sich halt eigentlich nicht mehr ums Thema. Also ihr könnt die Doku, wenn ihr euch wirklich nur fürs erste Thema, also Marihuana, interessiert, dann schaut die an, so eine Stunde lang. Und dann habt ihr eine super Doku gesehen, aber dann könnt ihr auch ausmachen. Passend dazu mache ich gerade noch das nächste Ding. Super Haimi, den hattest du ja schon mal rezensiert hier.
Darf ich kurz noch was einschieben? Was ist cool gewesen wäre, wenn sie Tauli von South Park noch dazu genommen hätten.
Ich bin süchtig nach Marihuana und Crack und Marihuana.
Wird ja ganz kurz in Super Haimi mal gezeigt, eine Szene. Die haben ja eh so Einblendungen. Also Super Haimi geht es um einen Stand-Up-Comedian aus den USA, der ein ähnliches Experiment macht wie der Mensch in Super Size Me. Er, nämlich 30 Tage lang wird er gar kein Gras rauchen und danach 30 Tage lang von morgens bis abends. Und zwischendurch macht er psychologische Tests, Wissenstests und so weiter und so fort.
Und am Anfang meint er so, oh, er hat ein bisschen Angst, dass nach dem Monat, dass er gar keinen Bock mehr hat auf Kiffen, weil er halt einen Monat dauerhigh sein muss. Ja. Und am Ende meint er so, ey, ganz ehrlich, ich fand das ziemlich geil.
Ja. Ich finde es eine sehr, sehr unterhaltsame Doku. Also sie ist halt auch witzig, weil auch immer Teile seines Stand-Ups gezeigt werden und nicht nur dieses, geht's ihm vorher besser oder geht's ihm nachher besser. Nee, sie zeigen wirklich sehr, sehr schön. Und sie zeigen auch das Ganze mit den legalen Abgabestellen, die es mittlerweile in den USA gibt und was es da trotzdem noch für Konflikte gibt. Also Super Haimi, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Doku, die auch Spaß macht. Jetzt darfst du über das nächste reden, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, weil Adam Sandler und dieser Humor echt... Nee, naja, aber du fandest ihn ja einigermaßen unterhaltsam, The Ridiculous Six.
Der Film war so unglaublich scheiße, also das war so...
Also fandest du ihn doch nicht witzig?
Ich fand ihn lustig, weil er halt so unglaublich dumm
aber war. Aber das ist ja nicht mal so Trash, das ist ja schlechter als Trash.
Ja, es ist Sondermüll. Ja, ich fand's wirklich lustig. Also das ist halt so der typische Adam Sandler-Humor, so leg dich nicht mit Sohan an.
Obwohl das echt noch einer der besseren ist, muss man sagen.
Den fand ich so schlimm, den kann ich gar nicht gucken.
Kind's Kampf für 2 ist, finde ich, der absolut schlimmste.
Den habe ich gar nicht gesehen. Dann hast du nicht so gepaart mit Wildem Westen und... das war es eigentlich schon.
Ja, es ist natürlich eine ganz klare Anspielung auf The Hateful Eight.
Ja, genau. Nee, glaube ich nicht.
Hä? Doch, natürlich ist The Ridiculous Six eine Anspielung auf The Hateful Eight.
Nee.
Was?
Nee, das ist... ja, stimmt. Das könnte vielleicht sein. Eventuell. Nein, aber ich habe den Namen vergessen, leider.
Um wen geht's denn?
Der Typ, der den Hillbilly spielt. Also es gibt dort einen, der spielt halt den Hillbilly. Ich habe den Namen leider von dem vergessen. Und der ist
also, wir so haben
unglaublich dumm.
Unter anderem Adam Sandler, Terry Crews.
Genau, Taylor Lautner. Oh, also den kennt ihr von immer, Twilight. Genau, ihr kennt ihn ja von Twilight, Team Jacob. Und aus verschiedenen anderen so Actionfilmen.
18er Metascore.
Und
18er Metascore, das ist so verdient. Der ist so scheiße.
Und er hat halt immer so ein richtig treu doofes Grinsen. Und es sind wirklich die stumpfesten Witze, die es überhaupt gibt.
Ja.
Also es ist wirklich, also ihr kennt ja stumpfe Witze, aber...
Die wenn kennt ihr auch von uns, ja.
Ja, aber nein, ich meine, also, so, wenn ich sage, dass ein Film stumpf ist, also er ist schon lustig, aber er ist auch echt übel, also den kann man sich nicht oft angucken.
Nee.
Aber ich fand ihn sehr lustig.
Ja.
Das Lustige war, ich muss ganz kurz noch ein bisschen weiter reden. Ich war in Norwegen an Weihnachten, habe Familie besucht Und wir hatten meine Oma, die extrem religiös ist, dazu gebracht, uns mit uns Filme anzugucken. Und jeder durfte sich einen Film aussuchen, der ausgucken, den wir dann ansuchen. So. Und ich habe mir The Ridiculous Six angeguckt. Oder,
du alleine.
Genau. Forever Alone. Ja, ausgesucht. Und mein Cousin hat sich einen Film namens Barbarognok ausgesucht. Das ist ein. So, jedenfalls, wir haben mal diesen Film geguckt und in the Ridiculous Six, da kommen oft ziemlich schweinische Witze drin vor und meine Oma ist aus dem Glauben abgefallen. Die ist so ausgerastet, was das eigentlich für eine Scheiße ist und was wir uns da angucken und es geht doch nicht und das ist Gotteslästerung und bla. Und dann haben wir, macht mein Cousin so diesen Film an und das ist ein norwegischer Film auf Netflix, den kriegst du hier nicht. Und der ist, ihr habt noch, ohne Witz, ihr habt noch nie einen so perversen Film gesehen. Das ist so ein Zeichentrickfilm. Es geht nur darum, da gibt's, also es geht die ganze Zeit nur um Sex und Alkohol. Und es ist aber ein Barbarenfilm. Also es geht da irgendwie darum, das ist ein Dorf, die sind alle so Muskeltypen, die sind so richtig auf Pumpen ausgelegt. Und da ist aber einer, der ist ultra der Lappen. Und sein Vater, der hat keine Beine, aber hat die dicksten Ärmel im Dorf. Und dann werden sie von einem Magier und seiner Horde überfallen und werden platt gemacht. Und er muss die alle wieder retten. Weil da ist eine dabei, die er richtig geil findet. Und dann läuft er so mit ihr rum. Und dann, das ist halt so einer, der ist so richtig notgeil irgendwie. Und macht die ganze Zeit so richtig schlimme Witze. Und alle so, oh nein, das kannst du nie bringen. Weißt du, ich kann kein Norwegisch. Wir haben ihn auf Norwegisch geguckt. Aber selbst ich wusste, wann es heißt so, ich will dich jetzt bumsen. So, das war so ultra offensichtlich. Also wirklich so harter Humor, den du niemals sehen würdest. Zum Beispiel, da ist dann so ein Typ, der meint so, also so übersetzt, ungefähr so, ich gebe dir so eine harte Schelle, dass du irgendwann deinen eigenen Cock lutschen kannst. Und er gibt ihm eine Schelle und der Typ platzt einfach. Also das ist einfach so ultra übertrieben. What? Und dann kommen sie irgendwann in den Urwald und da ist so ein Amazonenstamm. Aber das Geile ist, die haben halt keine Männer mehr, die haben sie alle umgebracht, aber sie sind alle total notgeil und müssen sich fortpflanzen. Und dann werden die beiden Jungs gefangen genommen und von 160 Amazonen durchgevögelt.
Das habt ihr mit eurer Oma geschaut?
Mit meiner Oma. Und die ist so ultra ausgetickt, Alter. Die ist dann irgendwann rausgegangen, ist zu meiner Tante und hat die sonst was geheißen, dass sie eigentlich ihren Söhnen erlaubt zu gucken, von wegen, was der für ein Scheißfilm ist. Ja, war sehr lustig.
Okay, dann mache ich mal weiter mit einer Serie, die ich euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen muss. Eine Serie, beziehungsweise eine Staffel ist bisher nur draußen auf Netflix. Eine Netflix-produzierte Serie, Master of None mit Aziz Ansari, auch von ihm. Und es gibt eine Staffel und die habe ich bisher dreimal schon gesehen. Und das mache ich echt nicht oft, gerade bei Serien nicht.
Du hast eine Staffel dreimal gesehen?
Ja.
Okay.
Weil ich das so gut finde. Das ist Comedy, aber auf so hohem Niveau. Die Szene von vorhin mit dem Inder, mit dem Fernsehstudio und so weiter, es geht um ihn, hatte ich ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, auch schon eine Szene erzählt. Und das ist echt super. Die Serie zeigt einfach Alltagssituationen, wie sie jeder kennt. Und halt nicht irgendwie für Hollywood.
So wie Louis?
Ja, genau.
Okay, gut.
Und das ist halt echt cool. Und sie haben halt die Hauptprotagonisten bestehen halt aus ihm und seinen Freunden. Und das ist halt auch einfach schon, die Gruppe an sich ist cool. Weil das mal so eine schöne Mischung ist. Er ist ein Inder, sein bester Freund ist ein Asiate. Also er hat zwei beste Freunde, sein anderer bester Freund ist ein Weißer. Und dann hat er noch eine gute Freundin, die ist schwarz und lesbisch. Aber das ist nicht so, oh mein Gott, schaut an, wir haben eine, die ist schwarz und die ist lesbisch. Guckt hier, wir sind so anders. Sondern das ist einfach so, das ist so drin. Und es wird nicht irgendwie so, hi, ich bin lesbisch in der ersten Szene, sondern irgendwann so, ja, ich fahre zu meiner Freundin. Und so. Und das wird einfach nicht so groß gemacht. Und das finde ich ganz cool. Und davon macht die Serie einfach so viel, einfach weil sie auch, sie zeigt zum Beispiel, es gibt so eine richtig lustige Szene, wie eine, die er beim Dreh kennengelernt hat, in der Bar war und von so einem betrunkenen Typen verfolgt wird nach Hause. Und dann sieht man, wie er in der gleichen Bar war mit seinem besten Kumpel, also die hat er ja da noch nicht kennengelernt, und nach Hause geht. Und dann geht er mit seinem besten Kumpel nach Hause und dann so, oh, wollen wir wirklich hier an der sicheren Straße langlaufen oder wollen wir nicht lieber durch den Park? ja, lass uns doch durch den Park gehen, das ist schön. Und dann kommt so richtig fröhliche Musik und dann wird es rübergeschnitten zu ihr und es kommt so ganz grausame Musik, so gleich passiert hier irgendwas und sie geht so ja nicht durch den Park, dass nichts passiert und so weiter. Dann immer dieser Gegenschnitt mit der unterschiedlichen Musik ist echt super gemacht. Master of None, das kann man super auf Englisch schauen, das ist auf jeden Fall verständlich. Aber auch die deutsche Synchron ist vollkommen okay. Ich würde es euch aber auf Englisch empfehlen.
Ich muss kurz zu dem Lesben-Thema mal kurz einhaken. Das fand ich ganz schlimm bei Legend of Korra. Also der Nachfolgeserie von Legend of Aang, von Avatar, der hätte Elemente. Und zwar kam dann irgendwann raus, okay, Korra ist eine Lesbe.
Okay.
Und es war so erzwungen und so, oh nein.
Ja, wenn es halt so gar nicht irgendwie angedeutet wird vorher und auf einmal nur so.
Nein, nicht deswegen, sondern es passt halt auch einfach nicht. Weißt du, es gibt schon lesbische Charaktere dort.
Mhm.
Also zumindest im Originalbuch. Ich weiß nicht, ob sie in der Serie vorkommen, aber sie haben halt ausgerechnet den Hauptcharakter deswegen eine Lesbe gemacht. War so, ah, oh, das muss nicht sein. Und dann haben sie, gab es einen großen Aufruf, oder einen großen Aufschrei, Aufruf, einen großen Aufschrei, weil ganz viele sich total abgefuckt haben, dass Korra lesbisch ist. Und dann ist die Feministenbewegung aufgetreten und gemeint, ey, voll gut, in jedem Film soll ab jetzt eine Lesbe drin sein, einfach, wir müssen repräsentiert werden. Und dann hat einer was, ich weiß nicht mehr, was war ein Passant, also den haben sie wirklich von der Straße aufgehoben, fand ich sehr lustig, hat gemeint, ganz ehrlich, ich gebe nur wieder, was er sagt, das sage ich jetzt nicht, sondern er sagt halt so, ja, diese beschissenen Lesben, die sollen halt mal jetzt gucken, dass sie mal ihre Mösen trocken halten können und, wenn sie halt, dann sollen sie halt einfach mal einen Film drehen, wo es halt nur um Lesben geht. Und wenn er gut ist, ist doch gut. Aber wenn sie halt einen Film drehen oder einen guten Film nehmen und dort eine Lesbe reinpressen, haha, nur damit eine Lesbe drehen ist, ist es halt scheiße. Dann sollen sie mal alle ihre Fresse halten. Und er war halt mitten in so einer Feministenbewegung drin und die wollten ihn anfangen, ihn zu prügeln. Und er holt dann so einen Schlagstock raus, so, ich bin ein männliche Äquivalent zu Feminist. Und dann rennen sie rum, so, ah, ihr legt euch mit mir an. Und wird dann kaputt geprügelt. War das sehr lustig.
Hat er verdient.
Ein toller Ausflug in die Feministenwelt von mir.
Ja, klasse.
Geschichte. Du hast mir gerne zugehört.
Teilweise. Super gerne, ja.
Jetzt bin ich verletzt.
Dann übernehme ich doch mal lieber wieder und mache weiter mit The Big Short. Dem war dieser Film gut. Worum geht es? Es geht um den, den Zusammenbruch der Wirtschaftswelt 2008 und der daraus resultierenden Finanzkrise. Und das Ganze ist ja entstanden durch eine Immobilienblase. Und es geht um vier Typen, die das Ganze schon vorher erkannt haben und damit mächtig Profit machen wollten, weil sie nicht glauben konnten, wie dreist die Banken sind und es einfach immer weiter durchziehen, immer diese Blase weiter, immer noch größer machen. Und gespielt von Christian Bale, Steve Carell, Brad Pitt und Ryan Gosling, ein super Cast, jeder von denen spielt fantastisch, obwohl ich sagen muss, dass Bale und Carell auf jeden Fall nochmal rausstechen. Auch sonst die weiteren Rollen sind super besetzt. Adam McKay hat das Screenplay geschrieben und war auch Director und fuck, das merkt man. Ey, die Dialoge sind, also das ist kein Film, wo jetzt so krass viel passiert, aber die Dialoge sind halt bam, 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 bam. Ja, wenn du da mal nicht aufpasst, bist du raus. Und das ist zwar anstrengend, aber auch sehr, sehr gut. Und das Coole ist, der Film fängt dann irgendwann an, die vierte Wand zu brechen. Und das macht aber so plötzlich und so gut, das ist echt angenehm und echt cool. Und macht auf jeden Fall Spaß zu schauen. Und das Coole ist halt, der Film bringt zwar dann diese schweren Begriffe rein, von wegen OCDs und so weiter. Halt alles, was irgendwie mit Aktien und Finanzmarkt zu tun hat. Und dann ist es aber so, ja, wir wissen, dass das kompliziert ist. Und deswegen ist jetzt Margot Robbie in einem Schaumbad und erklärt ihnen, was OCDs sind. Und dann hast du einfach Margot Robbie in einem Schaumbad, die dir erklärt, was OCDs sind. Und es ist halt einfach so richtig cool. Und das macht der Film halt ab und zu. Zum Beispiel dann so, ja, jetzt ist hier Selena Gomez, die das und das erklärt. Oder jetzt haben wir hier einen Koch, der ihnen das und das erklärt. Und das ist halt echt cool. Das macht das so 3-4 Mal. Aber jedes Mal passt es einfach wunderbar und ist so ein bisschen auch, kurz mal Tempo runter. Jetzt kann ich wieder rausfinden, was hier los ist. Und das ist einfach ein sehr, sehr, sehr guter Film. Das kann ich allerdings über Unstoppable außer Kontrolle nicht so ganz sagen. Also Unstoppable ist ihr wahrscheinlich bekannt. Das ist dieser Film, wo ein Zug unbemannt sich auf die Reise macht.
Mit Atom beladen?
Nee, nicht mal, aber irgendwas anderem Gefährlichen.
Auf, ja, nee, da gibt es genau dieses Biohazard-Zeichen.
Ja. Ja. Und er fährt und fährt und sie können ihn nicht aufhalten. Und die
voller stinkender Leute. Oh nein!
Und die Geschichte ist dann eben, wie sie versuchen, ihn aufzuhalten. Und ja, das ist okay. Kann man aber auch lassen.
Ja.
Ja,
ja, ich habe ihn auch gesehen. Ich dachte mir so,
nee.
Ja gut, schön.
Ist passiert.
Genau, so. It happened. That's hilarious. Weißt du, was ich meine von Louis? Well, you can say it happened. Okay.
Nein, hast du eine Doku?
Ja, ich rede jetzt noch über zwei Sachen. Und zwar über den Film, oder besser gesagt die Dokumentation Food Inc. oder Food Incorporated. Da geht es darum, dass die komplette Nahrungsmittelindustrie von der USA von 5 Firmen geleitet wird, zumindest 80%. Was schon eine krasse Zahl
ist. Eins davon ist bestimmt Nestle. Oder?
Ich glaube sogar gar nicht mal.
Was? Aber Nestle ist doch ultra riesig.
Aber Nestle ist nicht US-amerikanisch.
Ich meine US-amerikanisch. Ah, okay, okay.
Ja, dann Nestle ist. Es geht vor allem um die Erzeuger. Also es geht halt darum, es gibt halt so fünf, sechs verschiedene Firmen, die halt sozusagen ganz viele verschiedene Produkte anbieten, die aber die einfach nur eingekauft haben. Also das ist alles, also alles ist Nestle. Obwohl, also es sind halt nicht Nestle, sondern halt stellvertretend andere Marken. Und es geht halt darum, dass zum Beispiel über die Patentierung von Genbohnen, also gehen Sojabohnen und was da für ein Schundluder getrieben wird, was halt echt heftig ist zum Teil.
Die armen Bohnen.
Nee, zum Beispiel, guck, ein Typ darf nicht mehr mit seinen Freunden reden, weil er sonst auf 6 Millionen Dollar verklagt wird, weil er nicht die Genbohnen anbaut, aber beweisen muss, dass er es nicht tut, weil es alle anderen machen.
Was?
Also guck, irgendwie 1997 kam irgendwie so eine genmanipulierte Sojabohne raus und die wurde damals von 36 Farmern benutzt und heute von 36 nicht. So rum, so die Relation ungefähr. So, und einer von denen, alle von seinen Freunden, von seinen Pharmakumpels.
Ah, ich hab gedacht, so random Freunde.
Nee, alle von seinen Pharmakumpels, also seine ganzen Freunde sind nur Farmer.
Okay.
Und der lebt halt im Farmland. Und das ist ein Staat, ein bisschen unter New Mexico.
Ah, okay.
Das ist ein ganz langer Staat, das ist Farmland, das ist ein extrem langer Acker. Und dann gibt's immer so
dort. Die Vorstellung ist sehr schön, ja.
Ja, genau. Dann im Prinzip ist es so, das ist so eine Wanderschaft. Und man fährt halt einmal hin und der nächste ist auch wieder zurück.
Ja.
Genau. Jedenfalls, und er darf halt mit seinen Farmerfreunden nicht mehr reden. Nicht Farmer, sondern Farmerfreunden nicht mehr reden, weil er sonst verklagt wird, dass er sie manipulieren würde, dass sie nicht mehr die Sojabohnen anbauen sollen. Das ist so, what the fuck, ultra krass. Und zum Beispiel ging es dann auch noch um die Hühnerzucht. Also was da mit den Hühnern alles gemacht wird, da kommen dann nachts um 2 Uhr nachts, wenn alle Hühner pennen, weil es nachts ist halt, kommen halt LKWs voller Mexikaner und sammeln die ganzen Hühner ein, bringen dabei ein paar um, weil sie zufällig auf ein paar draufdappen und am nächsten Morgen darf die Bäuerin rauskommen und die toten Viecher im Garten vergraben. Und sie kriegt ein Jahresverdienst von $24,000 und hat im Durchschnitt aber immer einen Schuldenberg von mindestens $120,000. Weil das Krasse ist halt so, diese ganzen Firmen, die sagen halt, okay, wir haben halt so und so viele Auflagen, die musst du erfüllen, sonst verlierst du den Vertrag. Und dann stehst du mit $120,000 Schulden da. Und was halt dahingehend aussieht, sie haben halt ein Hangar, wo halt die Hühner gezüchtet werden. Und dann sagen sie, okay, du brauchst aber einen zweiten Hangar, weil es zu wenig. Du musst ja die Produktion hochkurbeln.
Mhm.
Wir geben dir das Geld für diesen zweiten Hangar. Dafür bekommst du einen neuen Vertrag. Und wenn du es nicht machst, verlierst du deinen Vertrag. Aber dafür muss sie, oder muss die Bäuerin, / der muss dann einen neuen Vertrag, muss einen neuen Kredit aufnehmen dafür, dass er diesen Hangar bauen kann. Dafür bekommt er zwar mehr Geld, aber er kann davon immer noch diesen Kredit abzahlen.
Mhm.
muss er noch einen Hangar bauen, dann muss sie den alten umbauen, dann muss er das und das machen, neues Farm-Equipment kaufen. Und sie halten die immer so in dieser Schuldenfalle drin, was halt echt mies ist.
Krass.
Und die dürfen auch mit den, also die, zum Beispiel von Food Inc. durften, also die durften nicht mit den Farmern reden, weil die sonst ihre Verträge verloren hatten. Und einer hat sie sogar verloren, weil er mit denen noch nicht mal richtig geredet hat. Er hat nur gezeigt, wo die Hühner sind. Krass. Was halt schon heftig ist. Und es ist erschreckend, wenn man sich das anguckt. Aber auch irgendwie sehr inspirierend, wie groß so ein Netzwerk sein kann. Es geht dann auch noch um, also im Prinzip wie so ein komplettes Daten- und Transportnetz aufgebaut.
Es ist ja, echt, es, ich würde eher faszinierend sagen, ja.
Faszinierend, ja. Und beeindruckend. Das ist, nee, es ist auch ein bisschen inspirierend, weil es
gibt... Bist du jetzt auch dein großes
Netzwerk? Nein, aber es gibt manche, die haben halt das halt im Ein-Mann-Betrieb vor 60 Jahren gemacht. Naja, und haben halt, sind halt jetzt eine der 8 größten US-Firmen, was halt schon heftig ist. Und in der Hinsicht inspirierend. Aber ja, was die machen, ist halt wirklich ganz schlimm. Ja.
Okay, was hast du denn noch gesehen?
Meine zweite Serie, meine erste Serie. Das zweite, worüber ich reden wollte, ist eine Serie, die vom Vice Magazin produziert wurde.
Damit
die auf Netflix läuft.
Okay. Ah, Wild Germany.
Genau, die heißt Wild Germany. Und die ist auf Deutsch, kann man glaube ich nicht auf Englisch gucken, ich weiß es gar nicht. Ich glaube mit Untertiteln vielleicht. Und da geht es um einen Typen, der läuft halt durch, oder wer läuft, bereist halt Deutschland und guckt sich sozusagen die ganzen Subkulturen an. Aber so ganz, ganz komische Subkulturen, also zum Beispiel Schamanismus in der ersten Folge, was halt echt lustig ist. Also er glaubt halt auch nicht dran und dann geht er da so hin zu so einem Schamanen und so, okay, was ist Schamanismus? Und dann ist es ultra awkward einfach, weil es bockt ihn halt so null eigentlich. Und dann irgendwann wird er aber so getriggert und ich will nicht sagen, er fällt drauf rein, aber er lässt sich drauf ein. Und dann ist das richtig geil, weil er meint dann so, ja, ich hab's richtig gefühlt, es war richtig angenehm, es war total strange, wenn er dann irgendwelche Kindheitserlebnisse erzählt und so, what? Und dem glaubst du halt, weil er hatte halt vorher, musste halt immer lachen, wenn die geredet haben. Wir haben zum Beispiel mit ihm eine Schreikur gemacht und er und die ganze Zeit da muss immer so ultra lachen, aber darf halt natürlich nicht lachen, weil es mega peinlich ist. Und dann war er bei so einem Schamanen, dann meinte, ja, du musst jetzt dein inneres Tier finden, dein Krafttier.
Aber es ist ja schon irgendwie interessant, wie sich so eine Gruppe von Menschen gedacht hat, okay, also, oder wie sich so einer gedacht hat, ich bin jetzt ultra strange. Mir hilft eine Schreikur richtig krass. Und sich dann andere Menschen gedacht haben, ey, ja, so das strange kommt, zu sein ist schon lustig.
Ja,
sich
dann so eine ganze das kommt aber alles aus so aus dem hohen Norden von früher. Das ist alles überliefert einfach
nur. Ja, ja, klar, aber es ist schon auch so allgemein, bilden sich ja so Kulturen so. Weil manche Leute irgendwas Stranges gut finden und daraus entstehen dann lustige
einfach Dinge. Einfach anders sein. Ich stell's mir da so vor, du bist du hast dir das Bein gebrochen. Du gehst so zum Schaman, sagst so, ey Schamane, ich hab mir das Bein gebrochen, was mach ich jetzt? Da kriegst du Schreikur. Und dann hockst du dich dahin. Er brüllt dich eine Stunde an. Und dann gehst du so raus und so, oh, mein Bein ist nicht mehr gebrochen. Also, sag ich doch, ein bisschen rumbrüllen hilft.
So fuck, die haben eigentlich, die
Medizin Gottes anschreien. Genau, so. Ich war vor, du gehst ins Krankenhaus und mein Sohn hat mega die Alkoholvergiftung. Gib ihm eine Ohrfeige und schrei ihn an. Okay. Sohn macht auf. Vater, mir geht es richtig gut. Und geht raus und alles ist super.
Wir haben gerade die Mavisie. Die Mavisien haben wir
revolutioniert. Die Mavisie revolutioniert.
Ja.
Und dann guckt er sich auch später noch so die Neonazi-Szene an. Und es ist echt interessant. Und es ist sehr lustig. Und der ist auch sehr sympathisch. Erinnert mich ein bisschen an...
den, okay. Ja.
Wie heißt der mit Eddie die Dark Souls-Reihe bei Rocket Beans macht?
Oh Gott, Gregor?
Nein, Edmund Denzel.
Ach so, boah, Alter, ich hab grad keine Ahnung. Wir überspringen das jetzt, weil du wirst jetzt noch ewig nachdenken.
Wie auch immer. Der das Tropico 5 Let's Play macht. Wie auch immer. Wenn ihr den findet, der ist genauso. Das ist eine Mischung aus Wolf von Rocket Beans TV und ihm.
Ja.
Sehr lustig.
Cool. Dann habe ich noch zwei kleinere Dinge gesehen. The Tournament, der lief irgendwann nachts auf Pro7 und da gehört auch hin. Denn, also, worum geht es? Es geht darum, dass es eine Riege von ultrareichen Säcken gibt, die sich alle 7 Jahre denken, Yeah, wir wollen live zuschauen, wie sich Menschen gegenseitig abschlachten, ja. Und wir geben aber ein fettes Preisgeld von 10 Millionen dafür aus. Und dann gibt es diese Organisation, die das veranstaltet, und die sucht eben sich 7 Jahre lang suchte sich Profikiller zusammen, die also alle Profikiller als Beruf haben. Implantiert denen dann nachts irgendwie heimlich
so Chips. Die gehen auf Xing.com und geben ja, Profikiller ein.
Macht man ja halt ab und zu mal, wenn man wieder einen braucht, ja. Und dann implantieren die den Chips und dann fängt es an einem Tag an und die bekommen dann alle SMS, so ja, ihr seid jetzt bei diesem Turnier dabei. Und die Profikiller haben da schon alle Bock drauf irgendwie, weil sie denken ja, sie sind alle die Besten und 10 Millionen sind schon mal ganz cool. Vor allem wirst du danach auch in Ruhe gelassen.
Es geht nur darum, die bringen sich dann einfach um bei dem...
Genau, und der Überlebende bekommt 10 Millionen. Und die reichen Leute sehen zu und wetten nochmal auf die einzelnen Personen. Und jetzt ist aber das Ding, was jetzt das Ganze interessant macht, ist, dass außersehen, also der eine hat sich das rausgeschnitten und in den Kaffee von dem anderen Typ gemacht. Und der ist irgendwie aufgestanden und weggegangen. Und dann war so ein Priester, der halt Alkoholiker ist, aber einem voll leid tut und so, hat dann den Kaffee getrunken, weil er kein Geld hatte und hat das damit verschluckt und ist damit sozusagen auch auf dem Radar. Und ja. Ja, es ist netter Splatter, aber mehr auch.
Was nicht. War denn das für ein blutiger Brocken gerade in meinem Kaffee? Egal.
Kein Geld.
Und kann man nichts machen. Der läuft mit so einer riesen blutigen Delle im Arm so rum. Okay.
Ja, und der nennt dann auch noch Parcours, ja. Echt so, ja. Das, obwohl das ganz cool ist. Ja, dann habe ich noch einen deutschen Film gesehen, der überraschend lustig war. Können ja die Deutschen
mit jetzt Moritz nicht. Moritz bleibt treu.
Ja, genau, mit Moritz bleibt treu. Weil ich nämlich Moritz bleibt treu bei Kino Plus gesehen habe und mir dann gedacht habe, fuck, ich muss mal Lamborg sehen. Ja, Lamborg habe ich gesehen. Ein deutscher Kifferfilm sozusagen, der aber echt nicht so klischeebehaftet ist wie sonst die ganzen deutschen Filme. Einfach mal komplett frei von der Seele weg und echt lustig ist.
Nein,
eigentlich
alle Moritz bleibt treu Filme. Also auch zum Beispiel Bader-Meinhof-Komplex, den haben wir ja in Geschichte geguckt, fand ich sehr lustig.
Ja, der ist auch nicht schlecht.
Der ist krass.
Ja, also Lamborg ist auf jeden Fall für so abends mal zwischen. Irgendwie so, ist ganz nett. Kann man einfach mal so stehen lassen. Und dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Much Wow, Search Crab. Und es geht um...
Much Wow, Search Crab.
Und es geht um...
The Revenant, der Zurückgekehrte.
Ja, Gott sei Dank wurde es nicht auf Deutsch übersetzt. Ja. Thank God.
Der Zurückgekehrte. Ja. Mit Leonardo DiCaprio.
Also, Leonardo DiCaprio und Tom motherfucking Hardy.
Ganz ehrlich, in dem Fall nicht Tom motherfucking Hardy.
Naja, aber ich finde, es gilt einfach allgemein.
Tom Glatzen-Hardy. Also der Film hat mich überrascht, weil er nicht so war, wie ich es erwartet hatte.
Oh, das... Okay, wir machen mal ganz kurz noch spoilerfrei und danach kurz mit Spoilern. Weil mich würde interessieren, was du erwartet hast, aber da gehen wir schon ins Spoiler-Territorium.
Nee. Ich habe... Also, wir gucken erstmal, was wir vom Trailer erwartet haben und dann, was uns
der Film... Wir machen es jetzt erstmal so, wir erzählen die Prämisse...
Nein, wir sagen jetzt erstmal, was wir vom Trailer erwartet haben und dann können wir es immer noch erzählen. Also ich habe mir vom Trailer erwartet, dass es so eine Art Survival-Film ist und er ist total der Held und prügelt sich durch und rettet seinen Sohn und ist so ein bisschen Mystik dabei.
Ja.
Das habe ich mir so vorgestellt, mit krassen Indianer-Menschenkampfszenen. Assassin's Creed-Style.
Okay. Ja, so ähnlich habe ich mir eigentlich auch vorgestellt.
Okay.
So, die Prämisse ist, dass er so mit ein paar anderen... Ja, was genau sind die eigentlich?
Es ist so, die sind oben in Alaska, glaube ich. Auf jeden Fall ganz, ganz weit im Norden von Nordamerika. Und im Winter. Ja. So, und dort gibt es Kolonialposten. Und da können Pelzhändler ihre Pelze abgeben und bekommen Geld dafür. Und er ist bei einer Truppe von Pelzhändlern dabei, die für die Regierung arbeiten.
Genau, da war ich mir nämlich jetzt gar nicht sicher.
Genau, und da gibt es halt einen, so einen Offizier, der halt sicherstellt, dass das alles so läuft und dass sie auch gescheit bezahlt werden, und der leitet diesen Posten so. Und das Problem ist, dass das Land, wo sie die Pelze herbekommen, von verschiedenen Indianerstämmen, die auch untereinander rivalisiert sind, besetzt ist, beziehungsweise die leben dort halt und die sind halt reingekommen und fangen an, denen ihre Tiere zu killen. Und es gibt gleichzeitig auch noch die Franzosen, die halt von Kanada oben rauskommen und das Gleiche machen so. Und ja. Das ist halt so eine Art Vier-Fronten-Krieg immer. Und Leonardo DiCaprio spielt halt den Typen, dessen Namen ich vergessen habe, The Revenant. Er heißt nicht so, aber wie auch immer.
Wie viele Namen haben wir überhaupt genannt? Ja. Ich glaube, ein paar Mal sogar. Ja. Nee, ich weiß es gerade auch nicht mehr.
Ja. Und er ist auf einem Streifzug und wird von einem Braunbären angegriffen. und ist so schwer verletzt, dass er fast verreckt, aber der Vorleiter sagt halt, okay, wir müssen ihn durchbringen. Der hat uns so auf den Arsch gerettet, wir müssen ihn jetzt zurückbringen, er verdient zu leben so. Und ja. Sein Sohn ist Indianer.
Hugh Glass heißt übrigens im Film.
Hugh Glass, okay, ja. Also sie nennen ihn, er heißt Glass in dem Film, weil ja. sie reden sich nur mit Nachnamen an. Und Tom Hardy spielt Fitzgerald, also John Fitzgerald.
Und dieser Captain wird gespielt von Domhnall Gleeson, sehr cooler Typ. Ich zeige dir mal ganz kurz, ich weiß gerade nicht, wo der sonst noch mitspielt. Ah, hier zum Beispiel in Ex Machina oder Alles eine Frage der Zeit oder auch in Harry Potter spielt er nämlich auch mit.
Okay.
Ja, cooler Typ, ich mag den.
Ja, der war sehr sympathisch. Der ist voll jung, krass.
Ja, ja, und 83. Will Poulter war überraschend gut. Der Typ aus dem Labyrinth. Aber ich finde im Film...
Maze Runner.
Maze Runner. Im Film hat er mir gefallen. Und der ist auch bekannt aus Wir sind die Millers.
Ja, den mag ich nicht. Der heißt übrigens, in Hollywood heißt der Augenbrauenboy, weil der so eine komische Augenbraue hat.
Ja, das stimmt auch.
Ja. Jedenfalls...
wurde er von einem Bär angefallen.
Genau, und der liebe Fitzgerald ist halt zu faul, ihn durchzubringen. Der will nur nach Hause und nach Texas. Und ja, und der hat blöde Vorerfahrungen mit den Indianern.
Genau, und das Ganze spielt 1820. Nur okay. Mal, also Nebeninfo mal reingeworfen.
Okay, so. Oh. Und ab jetzt würde ich sagen, ist
die aber, Spoiler. Ja, genau, aber natürlich für alle Leute, die nicht gespoilert werden wollen, schaut ihn euch an und schaut ihn euch bitte im Kino an, denn da sind fantastische Bilder dabei, denn dieser Film wurde nur komplett bei Tageslicht gedreht.
Ja.
Und das ist sehr beeindruckend.
Ist toll, ist wirklich Wahnsinn.
Der Regisseur ist Alejandro González Iñárritu, auch der Regisseur von Birdman, und Birdman war schon ein absolutes Brett.
Ja, aber man muss sagen, er ist genauso wie Birdman auch anstrengend. Es ist,
ja, ist auch anstrengend. Kunstfilm. Genau, aber ich finde ihn genauso großartig wie Birdman. Nicht ganz so großartig, aber auf jeden Fall sehenswert im Kino. So, jetzt wird heftigst gespoilert. Ja, jetzt hauen wir hier die Dinger raus wie noch was. Also, jetzt ist die letzte Möglichkeit auszumachen. Hört beim nächsten
Mal. Und uns zu liken natürlich.
Ja, immer. Und zu abonnieren und überall.
Bei Facebook und mein YouTube-Kanal, ja. Mikrowelle. Und
Fanposter zu machen und T-Shirts.
Genau, und uns irgendwelchen Shit zu schicken, damit wir super reich werden und ganz viele Podcasts machen können.
Yeah! Yeah. Und jetzt fangen wir an zu spoilern.
Spoiler-Zone!
Weil jetzt spätestens hatte jeder ausgeschaltet, das war das Gute. Ja, genau. Also, der ist wirklich nicht
haha, so also mit den harten Kernen. Von null.
Okay. Gut. The Revenant. Ja, was hat dir gefallen und was hat dir nicht gefallen?
Also,
beziehungsweise...
Ich fand, das war einer der wenigen Filme, die ich rundum geil fand.
Ja?
Mit Mini-Abstrichen, da muss ich mir jetzt aber... Ich habe schon wieder vergessen, was. Also, ich fand ihn wirklich super.
Also, ich muss sagen, ich fand ihn auch sehr super. Ich fand ihn... teilweise hatte er seine Längen.
Ja, das stimmt.
War einfach, also die Gewalt. Weil zum Beispiel, man muss sagen, warte, ich habe so ein passendes Beispiel dafür. Er kommt aus diesem Fluss raus und rettet sich gerade aus dem Fluss, ja.
Die Flussszenen sind so lange, boah.
Ja, aber ich finde, die sind auch gut so. Und da geht er raus und trocknet sich und so weiter. Und dann hast du so zoomt die Kamera so raus und hast du die Landschaftseinstellung, ja. Und die Landschaftseinstellung bleibt halt wirklich eine Minute da. Und da merkst du, dass Alejandro Iñárritu sich halt denkt, scheiße, das sieht so geil aus mit dem Tageslicht. Ich muss euch das zeigen. Er weiß halt auch selber, wie geil es ist, was er da kreiert hat. Und ja, das merkst du manchmal, dass er sich so in den Bildern suhlt. Und dadurch wird es halt etwas lange. Ja. Die Bergkampfszene war ultra krass. Ich fand der
Film... Lass die Bergkampfszene gleich mal speziell machen. Was ich bei dem Film krass fand, war der Grad der Gewalt.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Er war so kompromisslos.
Ja, vor allem, er war realistisch.
Mhm.
Es war, also in ganz vielen Filmen ist es so, okay, wir brauchen Gewalt. Er schießt ihm in den Kopf, sein kompletter Kopf platzt und splattert alle Bäume hinter ihm voll und 20.000 Liter
Blut liegt in diesem Körper drin. Weißt du, was mir so gut gefallen hat? Der letzte Kampf zwischen ihm und Tom Hardy.
Da kommen wir auch nochmal dazu. Das ist, also der allererste Kampf, den wir sehen, ist ein Kampf... Wo diese Pelzmäntel-Leute von den Indianern angegriffen werden. Das ist so hart vor allem.
Ja.
Weil überall fliegen Pfeile rum, überall fliegen Kugeln rum.
Aber es ist
rum,
so gut inszeniert, die Kamerafahrten. Mm.
Leute kriegen...
Die Kameraeinstellung.
Die allererste Kameraeinstellung schon. Du siehst einen riesen Bach und du weißt nicht, wie nah oder weit du jetzt weg bist. Ob es ein Fluss ist, ob es ein kleiner Bach ist, ob es eine Pfütze ist. Irre. Nee, jedenfalls, die erste Kampfszene ist halt unglaublich krass, weil überall kriegen Leute irgendwie... Pfeil in den Rücken, in die Beine, in den Kopf. Leute kriegen Kugeln ab, Indianer kriegen Kugeln ab. Pferde werden erschossen, Pferde werden auf andere draufgeworfen, Leute werden ertränkt. Es ist unglaublich brutal, aber realistisch brutal.
Ja.
Oh, sehr unangenehm.
Als er später in dem Pferd schläft.
Die fand ich sehr cool, die Szene.
Ja, die war cool, aber das hatte ich schon bei Bear Grylls gesehen.
Ja, ich auch.
Das habe ich mir gesagt.
Oder, oh, Bear Grylls. Oder bei Star Wars.
Stimmt, oder bei Star Wars natürlich, ist ja noch bekannter.
Ja.
Aber fand ich eine sehr coole Szene. Also ich finde, der Überlebenskampf wird echt krass und echt gut dargestellt.
Ja.
Wir wollten jetzt kommen wir mal zu den Szenen. Bergkampfszene. Fand ich sehr, sehr gut.
Ja.
Und echt brutal so. Du hast, Alter, der hat mir leid getan.
Ja, vor allem das Krasse, also der Bär steht halt auf ihm drauf und dappt ihm auch auf den Kopf und du siehst, was er für Schmerzen hat, einfach nur. Weil
sehr, sehr,
er wird aufgerissen von dem Bär, überall läuft das Blut raus, aber nicht dieses es blendet raus, sondern wirklich, du siehst halt diese Fleischwunden und es läuft so langsam raus und er hat halt Schmerzen und versucht halt das Vieh zu killen. Und dann wird ihm die Kehle aufgerissen und er verblutet fast und seine Stimmbänder sind komplett im Arsch. Und das Krasse ist, DiCaprio schafft es, den Film über Emotionen rüberzubringen, ohne was zu sagen, weil sein Charakter nichts sagen kann. Was ich hart fand, war die Szene, als er aus der Krankenbar rausfällt und dann in das Grab gezogen wird am gebrochenen Bein und dann halb zugeschaufelt wird, dann bewusstlos wird, sich rausgräbt und dann zu seinem toten Sohn hinkriecht. Oh, Alter, das war übel.
Das war so krass.
Mit seinem Fuß, der so hinten
rum... Vor allem die Szene, die war so intensiv. Und das war jetzt nicht so, dass er das kurz abhandelt. Das wird halt einfach alles so explizit dargestellt und das ist einfach.
Also Fitzgerald so tötet seinen Sohn. Also
ja, wir sind ja eh Spoiler
bereit. Glass Sohn, ja.
Ja.
Und während Glass zusieht. Aber er kann nichts sagen, weil er kann nicht reden.
Ja. Er kann sich auch kaum bewegen.
Ja. Und das, was ich, also wo ich, wo mir wirklich sich ein bisschen der Magen umgedreht hat, war die Szene, wo Fitzgerald auf den Marshall drauf gezielt hat, kurz vorm Ende.
Mhm.
Und du hörst einen Schuss fallen und dann siehst du den Marshall skalpiert. Weil Fitzgerald hatte die Vorgeschichte, dass er von Indianern überfallen wurde und er wurde skalpiert zur Hälfte und er hat überlebt und das überleben wirklich wenige.
Mhm.
Und er hat halt einfach den Typen skalpiert. Was halt so, Alter, oh. Das fand ich echt
arg. Aber Endkampf. Ich fand, eine Szene war Endkampf so bezeichnend.
Wo die Finger ab sind.
Nee, das, wo er ihm ins Bein sticht, als er versucht so wegzukriechen. Oh, war das übel. So hinten ins Bein rein.
Das fand ich gar nicht so übel.
Doch,
ich fand's krass mit den Fingern.
Ja, das mit den Fingern war auch krass.
Weil schau, Fitzgerald hat die Hand irgendwie auf dem Boden.
Ja, das war.
Und Glass hat so ein Bein und hackt einfach drauf und so zwei Finger liegen auf dem Boden und Fitzgerald springt auf und sagt so, ah, fuck, was ist denn los?
Ich glaube, der Film ist ab 16. Also wenn ich
der Film ist, also wirklich,
doch, ist ab 16.
Den würde ich nicht als 16 einstufen.
Ganz ehrlich, bei dir, da könnte man ein 18er Rating geben, aber der ist schon echt hart für 16. Ja,
der war echt übel.
Vor allem, weil das so realistische Gewalt ist.
Ja.
Das ist ja kein Zombie-Film, wo es dann so
übertrieben. Ja. Also den fand ich wirklich schlimm. Also mir war auch immer so kalt die ganze Zeit, weil es sieht so unglaublich kalt
aber aus. Aber die Drehorte, echt cool. Sie haben größtenteils sind die in Kanada gedreht und die Flussszene ist, glaube ich, in Argentinien gedreht, wenn ich es richtig gesehen habe. Warte mal. Film Location. Ja, das meiste in Alberta, Kanada. Genau, hier. Tierra del Fuego, Argentinien. Da wurden die Flussszenen gedreht. Sehr cool. Und sonst ist das meiste in Kanada gedreht worden.
Ja.
Ja, sehr, sehr guter Film. Ich fand ihn jetzt nicht so Birdman.
Ziemlich Birdman, der
Film. Ich fand ihn nicht so gut wie Birdman, aber es liegt einfach da. War eine komplett andere Story und so weiter. Mir hat Birdman nochmal insgesamt besser gefallen, aber The Revenant ist. Ich glaube, The Revenant ist auch ein bisschen massenkompatibler, auch wenn er trotzdem was komplett Eigenes ist und kein Mainstream-Film. Auf keinen Fall. Aber massenkompatibler als Birdman. Hat 8,3 auf IMDb. Ich würde da easy 9 geben. 76er Metascore. Auf jeden Fall. Super.
Also ich fand diese Schwimmszenen so unglaublich unangenehm. Oder wo der Indianer gehängt wird, Alter.
Oh nein.
Das hat mir echt wehgetan. Das hat mir wirklich wehgetan. Oder als dann später die eine Frau vergewaltigt wird.
Alter, das ist auch so krass.
Das war auch übel. Und sie ihm dann die Eier abschneidet.
Mm.
Boah.
Damn.
Oh, der Film hat ein paar wirklich so, so Szenen, wo die Rückenhaare sich aufstellen. Also sofern du welche hast.
Ja,
aber immer die Sackhaare, die Armhaare.
Ja. Die Arme stellen sich einem auf.
Ja. Jeder kriegt einen Afro, wenn. Aber das ist wirklich, das ist unglaublich unangenehm auch
dafür. Aber dieses Cover ist ja auch mal sehr geil.
Ja, das ist sehr gut gemacht. Das habe ich mich auch schon die ganze Zeit gefragt, wie man das macht.
Ja, das ist sehr schick.
Ja.
Bloodlust Lost Life Found. The Revenant. Ja. Inspired by True Events.
Ja, nee, was heißt Inspired by True Events? Das ist nach einem Buch.
Ja. Aber sehr schönes Ding und ich glaube, DiCaprio bekommt jetzt seinen Oscar.
Ich hoffe es. Also ich fand den Film wirklich krass. Also auch, oh, der hat mir wirklich auch wehgetan. Also das war wirklich ein sehr unangenehmer Film.
Aber ich...
Ein gut unangenehmer Film. Also nicht so ein... Ja. Es gibt ja so unangenehme Filme, diese awkward Comedy, das mag ich nicht.
Ja.
Wenn das so, das ist unangenehm, weil es einfach total peinlich ist und so, oh, will ich jetzt nicht gucken. Mhm. Oder weil es unglaublich tragisch ist. Und der Film ist zwar auch total tragisch, aber er ist auch einfach so, die ganze Atmosphäre so beklemmt irgendwie. Aber nicht nachhaltig beklemmt, sondern ist schwer zu beschreiben. Er ist super. Ist ein toller Film, muss man sich angucken. Am besten in OV.
Ja.
Ich habe es in OV gesehen.
Ich konnte es, glaube ich. Nee, ich habe es nicht in OV gesehen, leider nicht. War mir nicht möglich.
Nee, ich hab's auch nicht in der Folge. Das erzähl ich für eine Scheiße. Ich kann es nicht auseinanderhalten, weil für mich ist so, wenn ich OV gucke, ist es trotzdem, als würde ich Deutsch gucken.
Ja, ja, ist ja auch gut, wenn es sich so anfühlt.
Ja,
aber soll das sein. Ja. Gut. Dann war es das mit dieser Folge. Wir sind jetzt beide so ein bisschen baff, wenn wir nochmal über den Film nachdenken.
Ja, man ist wirklich noch so perplex, so wie brutal der zum Teil, auch wie gnadenlos ist.
Und wie gut er auch ist.
Ja.
Sehr guter Film. Das war es dann mit dieser Episode des Podcasts. Wir haben es so ein bisschen geschafft durchzuziehen.
Oh, ganz kurz, mir fällt gerade noch eine Szene ein, wo... Wie heißt nochmal die Schauspielerin? Wo ist die?
Runter.
Da. Genau. Und zwar Bridger.
Mhm.
Glaubt Fitzgerald nicht, dass Indianer... Also Fitzgerald sagt halt, dass Indianer gekommen sind, deswegen müssen sie jetzt Glass verlassen, während der unbeweglich auf einer Trage festgezogen ist. Und Fitzgerald zieht mit einer geladenen Schrotflinte auf Bridger, der ihn vorher erschießen wollte, und drückt ab, aber das Pulver ist nass und deswegen... Nee, es ist nicht geladen, genau.
Ja.
Und er hätte ihn halt einfach gekillt. Er hätte ihm einfach in den Kopf geschossen mit einer Schrotflinte.
Es ist schon heftig.
Oh, das war so. Oh, das fand ich hart. Das fand ich wirklich hart. Das war unangenehm.
Krasses Ding, ja.
Ja.
So, jetzt aber. Das war's mit dieser Episode. Wir sind ja schon wieder so platt. Jedes Mal, wenn man darüber redet, ist man danach so platt, aber also, es ist irgendwie auch schön. Ja, das war's. Wir hoffen, wir haben euch einigermaßen entertainen können. Wir hoffen, dass es nächstes Mal auch so ist, wenn es in einem Monat wieder heißt, Dorfkino.
Ja.
Ihr könnt es auf Facebook liken, da passiert ab und zu vielleicht mal was, wer weiß, who knows.
Wir haben halt beide im Moment nicht so arg viel Zeit.
Ja.
Bei mir ist Abi-Zeit, bei ihm ist Ausbildung. Stresso.
Und ja, das, ich kann mich nur wiederholen, das war's.
Ja.
Wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet.
Auf meinem Kanal gibt es jetzt auch wieder regelmäßig einmal pro Woche ein Video.
Schön.
Ja, seit 3 Wochen. Das heißt, letztes Mal konnte ich es noch nicht ankündigen. aber läuft jetzt wieder.
Gut, Pixel-Stammtisch kommt auch wieder, nachdem jetzt einmal Pause war.
Das freut mich.
Schön.
Gut.
Alles läuft.
Dann hören wir uns nächstes Mal wieder.
Ja, sehr gerne.
Tschüss und haut raus.
Jo.
Ciao.